Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu einer Buchvorstellung Menschenraub im Kalten Krieg, Wolfgang Bauernfeind. Wir werden versuchen, hier in einem Gespräch Ihnen ein bisschen die Inhalte dieses Buches bekannt zu machen. Mein Name ist Dr. Kurt Fricke, ich bin Lektor Fach Sachbuch im Mitteldeutschen Verlag und das die freudige Ehre gehabt, dieses Buch mit zu betreuen. Mir zur Seite der Autor Wolfgang Bauernfeind, seines Zeichens Journalist mit Hintergrund Germanistik, Philosophie, Theaterwissenschaft, also sehr breit angelegter Bildungshorizont, arbeitete dann in verschiedenen Sendern und hat sich über Jahre eben auch im Bereich Sachthemen profiliert. Und das ist sicherlich auch ein Grund oder war auch ein Grund mit für dieses Buch. Wie sind Sie denn auf das Thema gekommen?
Ja, zunächst mal guten Tag, ich freue mich hier zu sein. Hier auf der Leipziger Buchmesse, das ist für mich immer ein Highlight. Ich kenne die Buchmesse schon über viele Jahre. Ich war hier, als ich noch im Radio gearbeitet habe, daher komme ich nach dem Studium eigentlich, war ich Feature-Abteilungsleiter beim RBB und habe hier mit dem Mitteldeutschen Rundfunk immer die Stände betreut, Audiobook und so weiter. Also ich kenne diesen Ort sehr gut und liebe ihn sehr. Wie bin ich zu diesem Buch gekommen? Eigentlich auch durch meine Radioarbeit. Eines Tages kam jemand zu mir und sagte, ich müsste unbedingt eine Sendung machen, ein Feature, so eine Art Sachbuch im Radio, ein Feature machen über Robert Bialek. Wer ist Robert Bialek? Fragte ich mich. Robert Bialek war ein hoher Funktionär in der DDR, als die DDR anfing zu laufen, war eine Hoffnung für die Partei, geriet dann in Diskussion und in Widerspruch zu der Ulbricht, zu Ulbricht und seinen Genossen, bekam Probleme mit der Partei, wurde abserviert in die Provinz und wurde auch musste die Partei verlassen, wurde also maßregelt und hat sich dann entschlossen, in den Westen zu gehen. Zwar 54 ungefähr ging er in den Westen. Und dort hat er dann aktiv gearbeitet, immer noch als Sozialist, daran glaubte er, aktiv gearbeitet für das Ostbüro der SPD. Und nun komme ich auf das eigentliche Thema des Buches Menschenraub. Die Stasi, die Staatssicherheit und die Partei wollten Leute, die ihnen unangenehm waren, die Verräter waren, die gegen sie eingestellt waren, im Westen lebten, wieder zurückholen in ihren Machtbereich. Und so ist in den 50er Jahren, ungefähr 700 Menschen wurden in den 50er Jahren vom Westen in den Osten entführt durch die Staatssicherheit und ihre Helfeshelfer. Unter anderem eben auch Robert Bialek.
Das Buch ist ja sehr journalistisch geschrieben. Es hat also auch einen hohen Unterhaltungswert, wenn man das so sagen darf. Aber es beruht eben ja auch auf einem sehr ausgiebigen Quellenstudium, also unter anderem natürlich Akten der Bundesbehörde, Stasi-Unterlagen. Wie sind Sie zu den Akten gekommen? Sie haben ja auch mit Betroffenen auch sprechen können.
Ja, also die Aktenlage ist natürlich vorzüglich. Die Unterlagenbehörde der Staatssicherheit, von Gauck einmal geleitet, unser ehemaliger Bundespräsident, muss man heute sagen. Diese Behörde ist hervorragend sortiert, hat ihr Material sehr gut aufgearbeitet und ich hatte da, nachdem ich klar war, dass ich für ein Buch schreibe, freien Zugang und habe da, ich muss schon sagen, Jahre verbracht, um 11 Fälle von Menschenraub zu recherchieren. Und die Aktenlage ist sehr, sehr, sehr detailliert und es hat manchmal schon komische Züge, was die Staatssicherheit alles notiert hat und wie sie ihre Opfer eingekreist hat. Durch Beobachtung, also Observierung im Westen und durch Anwerben von Mitgliedern aus dem Freundeskreis der Opfer und. Ein Kosmos an Verfolgung, an Beobachtung, bis hin dann zum Menschenraub. Und dann verschwanden die Leute ja eben in Hohenschönhausen in der Untersuchungshaftanstalt und nachher vor Gericht wurden die meisten abgeurteilt. Es gab sogar Todesurteile.
Wir haben ja auch bewusst auf dem Cover oder Umschlag so Zeitungsmeldungen aus der Zeit gebracht, wie sie dann also in West-Berlin, in den Westberliner Zeitungen kamen. Also dieses Thema Menschenraub war ja da immer virulent. Wie muss man sich die Stimmung in 50er Jahren in West-Berlin vorstellen angesichts dieser Vorfälle?
Die war zutiefst aufgeregt, diese Stimmung. Das war das Tagesthema Nummer eins. Also wenn man das hier liest, falls Sie es erwerben, können Sie das studieren. Das sind also massenhaft Artikel in Tageszeitungen in den 10 Jahren, in den 15 Jahren erschienen. Die Aufregung war groß, besonders als ein Mann entführt wurde, Walter Linse, der zum Untersuchungsausschuss freiheitlicher Juristen gehörte. Und also das war eine sehr brutale Entführung auf offener Straße mit 4 Berufskriminellen. Der Mann wurde zusammengeschlagen und in großer Fahrt wurde er rübergebracht in die DDR. Also die Leute hatten alle Angst. Viele hatten Angst, dass sie selbst vielleicht, wenn sie irgendwie kritisch sind, eingestellt gegenüber der DDR, hatten Angst, dass sie vielleicht auch entführt werden. Also es war so eine Art Alarmstimmung in der Stadt. Und die hielt an bis zum Mauerbau, das muss man wirklich sagen. Ja. Also man überlegte sogar, vom Westen her eine Mauer zu bauen, damit, also das muss man sich mal vorstellen, in den Anfang der 50er Jahre, dass dann also den Menschenräubern damit das Handwerk gelegt wird, indem man eine Mauer baut. Die Mauer kam ja dann tatsächlich, 1961, aber vom Osten her, und dann ließen die Menschenraubaktionen auch nach. Ja. Wir reden von 600 bis 700, ich sagte es vorhin schon, entführte Menschen.
In einem sehr kurzen Zeitraum ja auch. Das Buch ist ja gegliedert natürlich in die einzelnen Fälle, aber diese Fälle sind ja auch nochmal nach Sachthemen geordnet. Also Sie haben ja so verschiedene Mitglieder in verschiedenen Organisationen, wenn Sie das vielleicht nochmal erläutern können.
Ja, Herr Fricke, es gab einmal, das nannte sich Kampfgruppe gegen Unmenschlichkeit. Das war ein Zusammenschluss von Menschen, die die DDR anprangerten, die Verhältnisse dort, Mangel an Justiz etc. etc. und die sich organisierten von West-Berlin aus, natürlich auch unter Duldung der Westalliierten, die natürlich auch Interesse daran hatten, dass solche Organisationen arbeiten konnten, die sie auch finanziell unterstützten. Das war die eine Sache und die andere war dieser unabhängige Untersuchungsausschuss freiheitlicher Juristen, die sich zum Thema gemacht hatten, Rechtsmissbrauch in der DDR und dieses veröffentlichten im Westen. Und deswegen waren sie auch unangenehm bis gefährlich. Also die DDR und die SED sagte dazu immer, das ist Propaganda vom Klassenfeind. Und diese Menschen sollten natürlich, die in den Organisationen arbeiteten, diese Menschen sollten natürlich möglichst mundtot gemacht werden, indem man einige auch entführte. Das sind die Hauptorganisationen.
Sie haben es ja schon kurz erwähnt vorhin. Im konkreten Fall ist es ja nicht immer so gewesen, dass jetzt Mitarbeiter der Staatssicherheit nach West-Berlin kamen, sondern man hat dort eben auch teilweise Berufskriminelle gedungen. Wie muss man sich das so vorstellen? Also sind ja teilweise dann auch welche nach der Tat in die DDR gekommen.
Ja, das muss man sich so vorstellen. Die Hauptplanung fand natürlich in Ost-Berlin statt, bei der Staatssicherheit. Da gab es mehrere Abteilungen, die das planten, nicht nur eine. Es war eine Querschnittsaufgabe der Staatssicherheit. So wichtig war dieses Instrument Menschenraub für die Staatssicherheit, dass sie mehrere Abteilungen damit beschäftigten. Die planten im kleinen Zirkel in Ost-Berlin und suchten sich die Handlanger für die eigentliche Entführung im Westen. Also die Planer gingen nie nach West-Berlin, aber sie hatten Leute, die sie in den Osten holten und denen sie zum Beispiel Geld versprachen oder sagten, ein Flüchtling, sagten dann, naja, weißt du, deiner Familie könnte es ja schlecht gehen, die übrig geblieben ist in der DDR. Wenn du für uns was tust, dann werden wir die Sache vergessen. Also um diesen Mitteln wurden die Entführer vor Ort angeworben und das System funktionierte hervorragend. Und wenn die Tat vollbracht war, wurden die Entführer, auch die im Westen, also im Grunde genommen die Dreckarbeit machten, wurden dann in den Osten geholt, wurden versorgt von der Staatssicherheit, bekamen nicht nur Geld, sondern bekamen auch Wohnungen, bekamen neue berufliche Perspektiven, sodass das Ganze ganz attraktiv war für die Entführer. Das muss man einfach so sehen. Ja? Der Staatssicherheit kostete das natürlich auch eine Menge Geld, diese vielen Entführer immer entsprechend zu versorgen.
Wir hatten ja jetzt hier das Beispiel Westpresse, also die Reaktion in Westberlin, in Westdeutschland, in den Medien auf diese Entführungsfälle. Wie war das denn in der DDR? War das medial? Wurde das gespiegelt? Gab es dann Schauprozesse? Oder was passierte, wenn man dann jemanden in die DDR geholt hat?
Naja, zunächst kamen die Entführten in die Untersuchungshaftanstalt der Staatssicherheit nach Hohenschönhausen. Das kann man heute noch sich ansehen, wenn man nach Berlin kommt. Das ist heute ein Museum, das sehr viel dazu beiträgt, dieses düstere Kapitel der DDR-Geschichte aufzuarbeiten. Sehr interessant. So, da schmorten sie dann. Monatelang wurden sie verhört, Tag und nachts. Und dann waren sozusagen die Beweismittel gesichert, die Anklage geschrieben, wurde meistens noch vorgelegt im Politbüro. Ist das so in Ordnung? Ja, das ist so in Ordnung. Das Strafmaß wurde eigentlich auch schon vorher festgesetzt. Ist das so in Ordnung? Ja, das ist so in Ordnung. Und dann fand der Prozess statt, oft als Schauprozess, in Berlin vor dem entsprechenden Gericht, vor dem obersten Gericht der DDR. Das Urteil wurde meistens innerhalb von 2 Tagen Verhandlungen danach gesprochen. Es gab keine Bewährung, es gab keine Widerrufsmöglichkeiten, dass man das Urteil angegriffen hätte. Es war also nicht mehr, Berufung war nicht möglich. Das Urteil galt und dann verschwanden die Leute in den entsprechenden Strafanstalten. 24 wurden zum Tode verurteilt und auch hingerichtet in der DDR, Anfang der 50er Jahre vor allem.
Vielleicht an dieser Stelle mal die Möglichkeit, dass man mal eine Passage liest aus dem Buch, dass man einfach mal eine Vorstellung bekommt, wie das eben von Ihnen auch aufbereitet wurde.
Naja, das ist nicht so einfach. Es sind 200 Seiten und jeder Fall ist im Grunde fast so etwas wie ein Kriminalroman. Wo will man im Kriminalroman lesen? Ja? Den Anfang, das Ende. Also ich würde Ihnen vorschlagen, dass ich von Karl Wilhelm Fricke, wie es ihm erging in der Staatssicherheit, in der Haft, dass ich Ihnen da was vorlese. Das ist alles zitiert aus Akten, zusammengetragen, also authentisch. Das sind keine Fake News, wie heute in Amerika immer so nett gesagt wird, sondern es sind Real News. Ja? Und jeder dieser Akteneinträge sind zu belegen, sind bei mir zu Hause in Kopie. Wer sich dafür interessiert, mal in so eine Schreibstube eines Autors zu blicken, da häufen sich die Kopien so. Also das ist alles authentisch. Ja? Zu Fricke muss man dann dazu sagen, der war ein Journalist im Westen und hat natürlich auch geschrieben gegen, hat natürlich, Klammer, hat gegen die DDR angeschrieben. Er war dadurch sehr verhasst und die Staatssicherheit hat ihn dann entführt mit einem üblichen Trick. Also man hat einen Menschen auf ihn angesetzt, der sich das Vertrauen erschlich von Fricke, der als Kollege auftrat, ja, ich bin auch Opfer der DDR und so weiter und ich unterstütze Sie bei Ihrer Arbeit, wenn Sie anschreiben gegen die Verhältnisse in der DDR. Und so entstand ein Vertrauensverhältnis und eines Tages wollte, das ist jetzt ein Detail, aber nicht unwichtig, der Karl Wilhelm Fricke ein Buch haben für einen Artikel, das schwierig zu bekommen war und der sogenannte vertraute Kollege sagte, ja, ich hab das, komm zu mir nach Hause. Und dann kam er zu ihm nach Hause in Westberlin, in Schöneberg. Und da war dann die Frau auch da von dem lieben Kollegen, auch eine Agentin der Staatssicherheit, wie sie später herausstellte. Und dann wurde was getrunken, kleiner Cocktail, vielleicht auch nur Kaffee, nein, doch Whisky. Und dann merkte plötzlich Karl Wilhelm Fricke seifiger Geschmack des Cognacs. Merkwürdig. Viertelstunde später wurde es ihm schlecht. Er ging aufs Klo, es wurde ihm noch schlechter und dann fiel er um. Und dann wurde er als Paket verschnürt durchs Treppenhaus in einen Wagen transportiert der Staatssicherheit und von dort schnurstracks nach Ost-Berlin gefahren, nach Hohenschönhausen. So, und da wacht er nun auf in der Untersuchungshaftanstalt und da lese ich einfach mal ein paar Zeilen vor. Ich glaube, so von der Moderation stimmt so, ja. Eine Brille aufsetzen. Also, Fricke war ja betäubt, wacht auf in der Untersuchungshaftanstalt. Und dann geht es in dem Buch so weiter. Als ich zu mir kam, saß ich auf einem Stuhl vor einem runden Tisch. In einem großen, hell erleuchteten, fremden Zimmer um mich herum vier und zeitweilig fünf Offiziere der Staatssicherheit. Teils in Zivil, teils in Uniform, die mich mit groben, proletenhaften Schimpfworten anbrüllten, vulgär und obszön. Ich habe ihn dann auch interviewt, er lebt jetzt noch in Köln, ist sehr rüstig und in diesem Interview hat er das dann noch detaillierter beschrieben. Ich habe dann zur allgemeinen Erheiterung der Genossen gesagt, wo bin ich denn hier hingeraten und wenn ich euch nicht passe, kann ich doch wieder gehen. Und auf die Frage von Karl Wilhelm Fricke, wo bin ich denn hier, hätten die Genossen der Staatssicherheit erwidert, du bist nicht bei der Heilsarmee. Er sei dann zur Tür getorkelt, wäre aber zurückgerissen worden. Er schrie mehrmals gellend um Hilfe, schlug wie rasend um sich, bis er wieder bewusstlos zu Boden sank. Dann fährt Fricke fort, auch im Interview. Ich habe mich dann irgendwann, war völlig entkleidet, auf dem Lattenrost einer Duschanlage wiedergefunden, vom kalten Wasser überbraust und schließlich hat man mich, als ich mich zur Seite drehen wollte, wieder unter die Duschanlage geschubst, beschimpft, geschlagen, bis ich erneut die Besinnung verlor. Das war der Empfang der Staatssicherheit in Hohenschönhausen. Und dann beginnt für Fricke wie für alle anderen Entführten ein Martyrium. Wie gesagt, Vernehmungen tags, nachts, wenig Pausen, Erschöpfungszustände, die sich dann natürlich herstellen und so weiter und so weiter. Also so geht es dazu.
Was mir eben auch aufgefallen ist, wenn man das so am Stück liest, auf der einen Seite ist es natürlich sozusagen eine Geschichte der Geheimdienstaktivitäten zu dieser Zeit, aber es ist eben auch eine Geschichte der frühen DDR, weil ja alle, die dort entführt werden, sind ja in der Regel auch Leute, die aus der DDR kommen, die dort in verschiedenen Bereichen gearbeitet haben. Sie haben es ja schon erwähnt, das Beispiel Vialek, also die auch teilweise in verheimlicher Position gearbeitet
Heinz
haben.
Heinz Brandt gehört dazu. Hoher Funktionär in der DDR, der Ende der 50er Jahre dann geraubt, entführt wurde.
Ja. Also das ist ja das Interessante, dass man so diese Frühgeschichte der DDR auch über diese Biografien mitlesen kann und eben auch mitlesen kann, wie dieser junge Staat DDR eben auf Kritik, auf Infragestellung von Macht reagiert, eben mit Gewalt. Und was eben auch, was wir auch schon gehört haben, eben auch diese Diffamie teilweise, ja, also
Diffamierung,
wie Freundschaften,
Also, Entschuldigung.
Ja, wie Freundschaften missbraucht werden, wie haben Sie das empfunden? Also wenn Sie haben ja auch noch andere Fälle sozusagen eruiert, sicherlich immer rechts und links.
Ja, insgesamt 11 und ich muss sagen, überall ist das gleiche Muster. Überall erkennt man immer dieselbe Methodik. Also man macht einen Feind ausfindig, jetzt spreche ich aus der Perspektive der Staatssicherheit, das ist der Feind X, der wohnt da und da. Dann umkreist man ihn. Man umkreist ihn mit Agenten, mit Spitzeln vom Westen her. Macht sich über die Gewohnheiten Gedanken, bekommt sie heraus. Dann entwickelt man einen Plan, der wird wieder in der Staatssicherheit selbst entwickelt, in Ost-Berlin, ein operativer Plan, wie man sagt. Dann wird festgelegt, in welcher Form man ihn entführen will. Entweder, wie bei Linse, indem man ihn einfach auf der Straße überfällt, vor seiner Wohnungstür, und ihn dann ins Auto zerrt, ihm eine Kugel noch ins Bein schießt und dann mit rasendem Tempo über die nahegelegene Grenze Berlin-Lichterfelde verbringt. Oder Fricke, Betäubung, spielt eine große Rolle. Also es gab da so bestimmte Betäubungsmittel, die wirkten so erst nach einer halben Stunde, aber dann sehr kräftig, manche zu kräftig, sodass der Robert Bialek, von dem ich eingangs erzählt habe, diese Art von Betäubung nicht überlebte. Der kam zwar noch in Hohenschönhausen an, verstarb da aber, weil die Dosis zu stark war. Also das ist die Methodik und dann hat man die Leute, naja, und dann geht es seinen Gang. Vernehmung, Gerichtsverhandlung, Überführung in das Gefängnis, in den Knast oder Todesattacke. Immer dieselbe Methode.
Was ja auch interessant ist, ist ja auch die Sprache, die sich so in den Akten wiederfindet. Also es ist ja eigentlich nicht von Entführung die Rede, sondern es wird ja alles immer umschrieben.
Es wird verschleiert. Es ist auch interessant, dass diese Methodik verschleiert wurde. Man sprach von Ziehung, nicht von Menschenraum. Man sprach von Überführung. Man sprach von Festnahme. Und verschleierte damit den Sachverhalt, dass es hier um ein brutales Kidnapping geht. Also man hatte immer so ein paar Formulierungen parat, mit denen man das nach außen hin verschleiern konnte.
Gab es eigentlich rechtliche Grundlagen innerhalb der DDR eigentlich für solche Aktionen oder war es eigentlich auch für DDR-Recht Unrecht?
Nein, es gab natürlich Paragraphen, die entstanden waren nach 1945. Strafgesetzbuch auch verankert sind der DDR, aber diese Paragraphen waren dafür angelegt, um Nazi-Verbrechen zu verurteilen. Also Nazi-Verbrecher, die man dingfest gemacht hatte nach 1945. Und diesen Paragraphen hat man umformuliert, dass er eben auch galt für die Feinde des Sozialismus. Nazis sind Feinde des Sozialismus, ja klar. Also das waren dann eben auch Feinde des Sozialismus. Also diesen Paragraphen hat man ein bisschen umformuliert und das war nachher die rechtliche Grundlage für all diese Prozesse.
Wir haben jetzt ja vor allem die Opfer im Blick. Was ist eigentlich mit Tätern? Es gab ja Fälle, wo Täter natürlich in den 50er Jahren sozusagen schon dingfest gemacht wurden, auch verurteilt wurden. Wie war die Situation nach 89?
Ja, das ist eben so, dass tatsächlich ein paar dieser Helfeshelfer, meistens kleine Fische der Staatssicherheit, die dann wieder irgendwann nach West-Berlin zurückkehrten nach vollbrachter Tat und dann sich dumm verhielten, prahlten auch damit und dann irgendwie auffällig wurden und dann eben vom Westen her dingfest gemacht wurden. Und dann gab es eben das berühmte Landesgericht, West-Berliner Landesgericht in Moabit. Und da sind immerhin 200 Fälle abgeurteilt worden. Und diese Menschen saßen dann im Westen im Knast wegen Menschenraub, angeklagt, bewiesen. Und wenn sie dann entlassen wurden, gingen die meisten in die DDR zurück und bekamen dann irgendwelche Unterstützung durch die Staatssicherheit. Das war so der Gang der Dinge. Das waren aber immer kleine Fische, die da vom Landgericht West-Berlin abgeurteilt wurden. Interessanterweise ist auch eine meiner Quellen, gibt es auch Tonprotokolle der Gerichtsprozesse im West-Berliner Landgericht, Und das ist wirklich hochinteressant, der Ton, der damals herrschte. Ja, der Ton war natürlich so, dass man im Grunde genommen den Menschen als solchen nicht als Person ansah, sondern auch immer nur als Instrument, als Werkzeug im Kalten Krieg, sowohl im Westen wie im Osten. Das waren keine Menschen mehr, das waren Instrumente, also eine vollkommene Entpersonifizierung der Menschen durch den Kalten Krieg, den wir ja noch später immer wieder auch hatten.
Ja. Ja, wir kommen langsam zum Ende. Ich kann es also nochmal Ihnen ans Herz legen. Sie können das Buch nicht nur im Handel, sondern auch nach dieser Buchpräsentation hinterm Schirm erwerben, sich vielleicht auch signieren lassen, wenn Sie möchten. Wie gesagt, es ist eine sehr spannend geschriebenes Buch, sowohl weil man immer diese Einzelschicksale hat, aber weil man eben auch dieser Zeit nachspüren kann. Von Ihnen vielleicht noch ein kleines Schlusswort?
Ja, ich würde gerne noch sagen, ich denke, der eine oder andere, was macht denn der Bauernfeind da in den 50er Jahren? Warum recherchiert er sowas? Menschenraub, nun gut, das ist ein Skandal, aber warum geht er so weit zurück in der Geschichte? Weil erstens das ein wirklich gutes Beispiel ist für die Entstehungsgeschichte der DDR, auch für die Probleme und für die Methoden, wie sich die DDR auch im Westen gegenüber durchsetzte. Zweitens ein gutes Beispiel ist für die Methodik des Kalten Krieges. Die Geheimdienste im Westen waren ja auch aktiv in West-Berlin. Das ist ja nicht schwarz-weiß. Ja? Da gab es ja auch Leute, die dann versucht haben zu spionieren, Leute beauftragten, ehemalige Flüchtlinge, CIA etc., um Informationen aus der DDR zu bekommen. Es war also eben zwei Seiten. Und heute ist es immer noch aktuell. Menschenraub ist ja ein Instrument auch heute von Auseinandersetzungen. Und da will ich nur die letzten Zeilen hier vorlesen. Menschenraub ist nicht nur Geschichte, sondern verweist auch auf unsere gewalttätige und kriegerische Gegenwart. In den Krisengebieten der Welt wird nicht nur gefoltert und getötet, sondern werden auch Menschen verschleppt und entführt. Wenn sie der einen oder anderen Konfliktpartei im Wege stehen, im Amnesty-Bericht vom 11. Juli 2014 werden die Vereinten Nationen zitiert, die in der Ukraine 222 Entführungen in den 3 Monaten zuvor aufgelistet hatten. Diese Statistik ließe sich beliebig fortsetzen. Einfach Menschen verschwinden zu lassen, bleibt ein probates Mittel, um Widerstand zu brechen und missliebige Personen, die den eigenen Machtanspruch gefährden, aus dem Verkehr zu ziehen. Der Kalte Krieg zeigt bis heute sein hässliches Gesicht.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Wir müssen dann räumen.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.